Deutschlandfunk Kultur heute.
Ja, in Frankreich und auch bei uns sind die Kinos wieder geschlossen. Die Filmstarts im November wurden um Wochen, teilweise um Monate verschoben und Filmfestivals und Preisverleihungen haben sich in den digitalen Schutzraum zurückgezogen. Lieber online als ganz absagen, so scheint die Devise zu sein. Dabei ist schon lange klar, dass man mit Corona-Angst beim Kino an der falschen Adresse ist, denn der Mund ist dort ja dann doch meist geschlossen, auch wenn die Augen weit aufgerissen sind. Aerosolgefahr ist andernorts viel höher. Doch Lockdown ist offensichtlich Lockdown. Wir wollen uns heute mal mit der eigentlichen Angst im Kino beschäftigen, mit dem Grusel, mit dem Schauer, mit dem Kitzel, also mit dem wohligen Unwohlsein, das das Kino so attraktiv macht.
Endlich mal erklärt.
Wie entsteht Angst im Kino? Das erklärt uns die Filmkritikerin Katja Nicodemus. Aber wir wollen erstmal persönlich werden. Deshalb habe ich Katja Nicodemus gefragt, wann sie sich denn im Kino die Augen zuhält.
Also ich muss sagen, dass mich mein gesamtes Erwachsenenleben wirklich zwei Monster verfolgen. Der weiße Hai, das Monster aus der Tiefe, und Alien, das Monster aus der Tiefe des Weltalls. Und beide sind ja Sinnbilder grenzenloser Aggressivität und Zerstörungslust im Kino, in den Filmen von Steven Spielberg und von Ridley Scott. Und ich muss sagen, gerade der weiße Hai, der hat ja Generationen von Badenden, mich inklusive, beim Schwimmen im offenen Meer, eigentlich schon im Badesee, ja, zu Angsthasen gemacht.
Da schwappt also die Angst von der Leinwand ins echte Wasser. Wie kommt denn aber erstmal die Angst auf die Leinwand? Also mit welchen Mitteln wird diese Angst erzeugt?
Also die effektivste Technik ist eigentlich immer noch der Suspense, wie ihn Alfred Hitchcock ja perfektioniert hat. Also wir wissen als Zuschauer um eine Gefahr, in der sich die Filmfigur befindet, die aber wiederum nichts davon weiß. Zum Beispiel in Hitchcocks Film Die Vögel. Tippi Hedren sitzt vor dem Schulhaus von Bodega Bay. Sie zündet sich in aller Ruhe eine Zigarette an. Und wir sehen, wie sich hinter ihr unzählige Vögel auf dem Gerüst eines Spielplatzes versammeln, niederlassen. Ja, das ist eigentlich ein ganz schlagendes Beispiel, mit dem Hitchcock in der Mechanik immer wieder gearbeitet hat. Und ja, zentral bei der Erzeugung der Kinoangst ist natürlich auch die Tonspur, die eben etwas vorwegnimmt und uns etwas antizipatorisch ja in Angst stürzt. Durch das hämmernde Dröhnen zum Beispiel, mit dem der weiße Hai ja immer angekündigt wird im Soundtrack von John Williams in Spielbergs Film. Je effektiver, desto platter eigentlich, oder umgekehrt. Wenn wir in Texas Chainsaw Massacre die Kettensäge hören, dann wissen wir halt genau, was kommt. Und ja, auch die Kamera kann Angst erzeugen. Zum Beispiel denken wir mal an die fluide Kamera im amerikanischen Slasher- oder Schlachterfilm. Wir betreten mit der Kamera ein Haus, wir wissen aber nicht, wessen Augen hier blicken, die des Killers oder die des Opfers. Und ja, letztlich verdichten sich hier alle diese cineastischen Mittel zur Erzeugung, kann man sagen, einer angstvollen Erwartung oder auch Panik.
Und der ganz große Meister, Sie haben ihn gerade schon namentlich erwähnt, ist eben Alfred Hitchcock, allgemein bekannt als Master of Suspense, als Meister der Spannung. Welche Angstmeister gibt es sonst noch so unter den Regisseurinnen und Regisseuren?
Vielleicht mal ganz allgemein, die größten Angstmeister oder Angstmeisterinnen sind immer die, die auch unsere Urängste mobilisieren. Und das Kino hat uns dann eigentlich am festesten oder auch am nachhaltigsten in seinem Angstgriff, wenn die Ängste letztlich nicht zu fassen sind. Wie zum Beispiel bei David Lynch in seinem Film Lost Highway, einem abstrakten Horrorfilm, wo wir nie wissen, gibt es eine Außenwelt oder befinden wir uns die ganze Zeit im Kopf eines wahnsinnigen Mannes, der Hauptfigur. Oder auch in Stanley Kubricks The Shining, da werden wir ja nie erfahren, weshalb Jack Nicholsons mörderischer Schriftsteller eine Schreibblockade hat. Aber die Musik von Penderecki, die teilt uns schon mit, dass da was ziemlich Schreckliches in seinem Kopf los ist. Ja, von Hitchcock haben wir schon gesprochen und ich glaube, man sollte aber noch kurz Roman Polanski Referenz erweisen und seinen metaphorisch-psychischen Angstfilmen, denn auch da zieht uns ja die Ungewissheit uns und den Figuren immer wieder den Boden unter den Füßen weg bei Polanski. In Rosemary's Baby, da sehen wir nicht, was in der Wohnung der satanistischen Nachbarn vorgeht. Wir hören nur ihre unheimlichen Sprechgesänge und unsere ja flackernde Fantasie, die wird eigentlich da in diesen ganzen Filmen dieser Altmeister, Angstmeister zum schlimmsten Verbündeten unserer Angst.
Also wenn sie besonders abstrakt, wenn sie besonders vage ist, dann ist sie besonders wirksam. Kann man das so zusammenfassen?
Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Kinoangst dann am nachhaltigsten ist, wenn sie sich auch auf einer abstrakten, formalen Ebene wenn sie erzeugt wird da und sich dann so mit unseren Urängsten verbinden kann. Also zum Beispiel ein Film wie Murnaus Nosferatu von 1922, der erzeugt ja seine verunsichernde Wirkung als Angstbild durch das ja expressionistische Spiel von Licht und Schatten. Und ich würde aber trotzdem die angenehm oberflächliche Spielerei mit unserer Angstlust nicht unterschätzen im populären Kino. Die schöne kleine Mechanik des Horrorfilms, des Killerfilms. Also wenn sich jetzt in Scream 3 zwei Teenies küssen, dann wissen wir doch sofort, dass das perfide Unbewusste des amerikanischen Kinos gleich was Fieses mit ihnen anstellen wird. Und das ist doch auch wunderbar unterhaltsam.
Gruselfreuden im Kino. Die Filmkritikerin Katja Nicodemus hat uns erklärt, wie die Angst auf die Leinwand kommt. Und alle Gespräche unserer Reihe Endlich mal erklärt finden Sie im Netz auf den Seiten von deutschlandfunk.de.